Wir befinden uns in Ungarn um das Jahr 1600 herum. Die absolute Hochzeit der Hexenverfolgung in Europa. Meine zweite Expertin in dieser Folge kennt sich in dieser Zeit bestens aus.
Mein Name ist Marta Vatter. Ich bin Frühneuzeithistorikerin und arbeite in Tübingen am Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde. Gleichzeitig bin ich auch Professorin am Seminar für Neuere Geschichte an der Universität Tübingen. Meine Forschungsgebiete sind historische Migrationsforschung, Ungarns Geschichte in der frühen Neuzeit, Erinnerungskultur und Geschichte der Donauschwaben.
In Ungarn um 1600 herrscht das reinste Game of Thrones. Mittendrin eine sehr mächtige Familie.
Das 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts ist in Ungarn eine sehr blutige und sehr chaotische Zeit. Man kann sagen, bis Ende des 17. Jahrhunderts war das Königreich Ungarn im Gegensatz zu den anderen habsburgischen Ländern, wie zum Beispiel Böhmen, ein Wahlkönigreich der Habsburger. Und das ist deswegen zu betonen, weil die Stände in Ungarn in dieser Zeit noch sehr, sehr stark waren und eine sehr große Rolle eingenommen haben.
Die Habsburger sitzen in etlichen Königshäusern Europas. Das ist eine unglaublich große und mächtige Dynastie. Ein Habsburger sagte einmal, in meinem Reich geht die Sonne nie unter. Karl V. war das. Aber es gibt Rivalen im Osten.
Nach der Eroberung des mittleren Teiles des Königreichs Ungarn durch die Osmanen hat sich im Osten ein Vasallenstaat der Osmanen entwickelt und das war Siebenbürgen. Und Siebenbürgen entwickelt sich im 16. Jahrhundert zu einem eigenständigen Fürstentum, das seinen Platz zwischen den Osmanen und den Habsburgern sucht und immer wieder zwischen diesen zwei Großmächten auch ja politisch pendelt.
Siebenbürgen kennt ihr mit Sicherheit. Also zumindest einen Teil davon. Transsilvanien. Und einer der mächtigsten Adelsfamilien von Siebenbürgen zu dieser Zeit ist die von Erzsébet, die Báthorys. Die besetzen kirchliche, militärische und politische Ämter und haben eine Menge Schlösser.
Also die Báthorys waren eine sehr mächtige Familie, kamen aus Transsilvanien, Rumänien heute und zum Beispiel ihr Onkel war König von Polen. Es war eine wirklich dynastisch sehr, sehr mächtige Familie. Nicht umsonst hatte sie eben so viel Liegenschaften.
In diese mächtige Hochadelsfamilie, Magnatenfamilie genannt, wird Erzsébet geboren. Und zwar wirklich nur in diese Familie. Ihre beiden Eltern sind Báthorys. Allerdings aus zwei Linien, die sich seit 6 Generationen nicht mehr vermischt haben.
Elisabeth Báthory wurde am 7. August 1560 in Nyírbátor geboren. Ihr Vater war Georg Báthory aus der Ecseder-Linie dieser Báthory-Familie. Die Mutter kam wiederum aus der anderen Linie der Báthory-Familie. Über die Kindheit von Elisabeth Báthory wissen wir eigentlich sehr wenig. Das ist eigentlich nicht Ungewöhnliches. Man weiß eigentlich wenig über die Erziehung der Mädchen, auch in den Magnatenfamilien dieser Zeit. Sie hat sicherlich eine behütete Kindheit gehabt und genoss sicherlich eine standesgemäße Ausbildung. Aber wir haben keine Quellen, die darüber hinaus etwas über ihre Erziehung erzählen würden.
Was wir wissen, Erzsébet kriegt eine richtig gute Ausbildung. Sie lernt mehrere Sprachen. Ungarisch, Latein, Griechisch und Deutsch. Und medizinische Grundkenntnisse hat sie auch. Erzsébets Eltern sterben, als sie 10 Jahre alt ist. Schon mit 14 heiratet sie Ferenc Nádosdy und zieht mit auf eines seiner Schlösser. Damit verbinden sich zwei extrem reiche und einflussreiche Familien.
Der Familiensitz der Jungverheirateten war Sárva, das war der Hauptsitz der Nádosdy-Familie und so gesehen dann natürlich auch Elisabeth Báthory. Aber die Nádosdys hatten ungefähr ein Dutzend Burgen und Schlösser. Auch die Burg Cseke gehörte zu der Familie. Diese Burg hat allerdings Elisabeth Báthory selbst sozusagen von ihren Eltern als Geschenk bekommen. Also das war genauer gesehen ihr persönliches Eigentum.
Erzsébet ist in ihrer neuen Heimat allerdings sehr allein. Sie ist Calvinistin, das ist eine protestantische Strömung. Aber sie ist umgeben von Katholiken und Lutheranern. Und Religion ist ja traditionell ein großes Pulverfass. Und ihr Mann Ferenc, Der ist selten zu Hause. Der muss Schlachten gewinnen.
Der Mann von Elisabeth Báthory genoss eine gute Ausbildung und er genoss diese Ausbildung am Wiener Hof. Das bedeutete, dass er sehr gute Beziehungen zu den Erzherzögen der Habsburger hatte und diese sehr gute Verbindung zu den Habsburgern bis zum Schluss, also bis zu seinem Tod auch geblieben ist. Er war nicht nur ein sehr reicher Magnat mit solchen guten politischen Beziehungen, sondern er hatte auch militärische Erfahrung und er war auch auf dem Schlachtfeld ein sehr anerkannter Anführer. Also er hat im Grunde genommen keine Belagerung, eine Burg oder eine Schlacht verloren und er war sogar unter den Osmanen ja befürchtet.
Man hat von ihm gesagt, er war der schwarze Beck. Er habe zwei Türken in die Luft geworfen, sodass sie sich mit den Köpfen gegeneinander bewegten und dabei das Genick brachen.
Ercebet ist also alleine auf ihren Schlössern. Sie langweilt sich aber nicht, im Gegenteil. Es gibt viel zu tun.
Also sie hatten immer an ihrem Hof zum Beispiel andere adelige Mädchen, also nicht nur die eigenen. Vor allem die kleinadeligen Familien schickten sehr gerne ihre Töchter zu den Magnatenfamilien und zu den Magnatenfrauen, weil die Magnatenfrauen einen größeren Hof unterhalten haben. Also sie hatten an ihren Höfen auch Lehrer, Pfarrer, die sich mit der Ausbildung der Kinder beschäftigt haben. Und selbst die Magnatenfrauen waren bestrebt, bestimmte Fertigkeiten, zum Beispiel beim Nähen oder Hausarbeiten, diesen Töchtern und Mädchen weiterzugeben. Ebenso gehörte zum Beispiel aber auch die Versorgung von Kranken der Umgebung dazu. Also es gab in dieser Zeit keine medizinische Versorgung. Es gab zwar überall, vor allem natürlich an den Magnatenhöfen, Chirurgen, die sich in den verschiedenen Heilmethoden ausgekannt haben, die vor allem natürlich für die adeligen Familien zuständig waren. Aber die Leibeigenen wurden sehr häufig dann durch erfahrenen Frauen, Hebammen versorgt und verpflegt und geheilt, die am Hof tätig waren.
Mit 25 bekommt sie ihr erstes Kind. Insgesamt kriegt sie 5, von denen nur 3 überleben. Sie soll eine fürsorgliche Mutter gewesen sein. Und sie wird auch schnell zu einer talentierten Verwalterin. Sie kümmert sich um die Ländereien ihres Mannes, während der irgendwo im Krieg ist. Der Reichtum der Familie wächst immer mehr. So sehr, dass einer der wichtigsten Familien Europas bald anklopft.
Die Zeit Ende des 16. Jahrhunderts ist besonders interessant, weil wir befinden uns im 15-jährigen Krieg oder der lange Türkenkrieg. Und in dieser Zeit verschlechterten sich die Beziehungen zwischen dem ungarischen Adel und den Habsburgern. Der erneuerte Krieg gegen die Osmanen verlangte höhere Abgaben. Diese versuchte der Wiener Hof unter anderem durch die Konfiszierung der Güter von bestimmten Magnaten, die in Hochverratsprozessen verurteilt worden waren, einzutreiben. Gleichzeitig versuchte der Hof, die politische Macht der ungarischen Stände zu brechen und den Protestantismus zurückzudrängen.
Im Jahr 1604 stirbt ihr Mann Ferenc Nádosdy mit nur 44 Jahren. Kurz darauf stirbt auch ihr kinderloser Bruder und sie beerbt beide. Jetzt ist sie richtig, richtig reich. Nochmal heiraten? Kommt für die Gräfin Ercebet nicht in Frage. Sie bleibt alleine auf ihren Ländereien, als reichste Frau Ungarns, mit einer der mächtigsten Familien Europas als Schuldner. Und der uneingeschränkten Macht über sehr, sehr viele Diener und Untergebene. Und das ist der Moment, in dem die Gerüchte beginnen.
Bei Fällen wie diesen verliert man wirklich den Glauben an die Menschheit. 8 Frauenleichen haben wir an jenem Tag aus ihrem kalten Grab befreit. Es werden nicht die einzigen Opfer der Blutgräfin gewesen sein. Blutgräfin, so nennt man die Batterie hier auf den Straßen. Mit Ehrfurcht, aber vor allem mit Angst. Angst. Sie liegt über dem ganzen Land. Sie drängt die Felder. Die schutzlosen Bauern schlafen mit ihr ein und wachen mit ihr auf. Ich hingegen schlafe gar nicht mehr. Die Aussagen, die ich in den letzten Tagen hören musste, halten mich wach.
Es gibt viele Versionen von dem, was auf den Schlössern von Erzsébet nach dem Tod ihres Mannes passiert sein soll. Schon zu seinen Lebzeiten sollen die beiden sehr sadistisch gewesen sein. Er soll ihr seine liebsten Foltermethoden beigebracht haben. Aber der Umgang von Adligen mit dem einfachen Volk war generell hart.
Ja, also das 16. Jahrhundert war in der Tat sehr blutig. Also es gab ständig Kriege. Die Situation der Leibeigenen oder der Untertanen, der Hörigen, war nicht anders als anderswo, zum Beispiel in den österreichischen Gebieten oder im römisch-deutschen Reich. Sie waren Untertanen von Adeligen oder von Magnaten und sie mussten im Grunde genommen für diese Familien arbeiten und mussten dann die Richtlinien, die vorgegeben waren, folgen.
Also Erzsébet kann mit ihren tausenden Leibeigenen tun, was sie will. Ihre liebsten Opfer sollen junge Frauen gewesen sein.
Keine Angst, die Frau Gräfin Bathory sucht für ihr Schloss nach ehrlichen und bescheidenen jungen Mädchen. Sie bezahlt sie, nährt und beherbergt sie besser als der König.
Schnell hat sie einen Ruf als sadistische Zofenquälerin. Ihre Methoden? Schläge mit der Stachelpeitsche, heiße Münzen auf die Haut pressen, die Mundwinkel auseinanderziehen, ihre Opfer nackt durch den Schnee schleifen und in die eiserne Jungfrau sperren. Schnell erzählt man sich, als Magd kommst du nie mehr lebend aus dem Dienst von Erzsébet Báthory. Aber warum?
Naja, da sie speziell junge Mädchen sich als Opfer aussuchte, also sie hat keine Männer umgebracht, sie hat speziell auch immer nur junge Mädchen sich als Opfer gesucht. Das kann man mit irgendwelchen Bestrafungen natürlich irgendwie noch so ein bisschen relativieren, aber die Art und Weise, die überliefert ist, wie sie mit den Leibeigenen umging, die ist schon ungeheuer brutal.
Wen Erzsébet nicht tötet, macht sie zu ihrer Komplizin. Zum Beispiel Anna d'Abolia, einer ihrer höheren Bediensteten. Anna ist Hebamme und soll besonders sadistisch gewesen sein. Sie soll es gewesen sein, die für Erzsébet die Räume vorbereitet, ihre Opfer auswählt und die Leichen verschwinden lässt. Erzsébet mordet also systematisch?
Glücklich sind die, die der Gräfin Báthory gefallen. Am Sonntag gewährt die Gräfin vielleicht den Auserwählten die Gnade, ihr berühmtes, perlenbedecktes Zauberkleid zu berühren. Diejenigen, die sich ihr nähern, erreichen das ewige Glück.
Andere Berichte behaupten das Gegenteil. Erzsébet soll epileptische Anfälle gehabt haben, jähzornig sein, schnell in einen Wahn verfallen und dann jeden töten wollen, der in der Nähe ist. So oder so, als die mächtige Frau, die sie ist, kann sie das einfach machen.
Man muss dazu sagen, dass zum Beispiel in Chavar, dem Hauptsitz ihrer Schwiegerfamilie, der Pastor, der in der Kirche sie direkt angesprochen hat und sie dieser Untaten beschuldigt hat, der war innerhalb von anderthalb Wochen dann nicht mehr da. Das heißt, selbst Geistliche, denen man eine gewisse eigene Meinung zugeschrieben hat, die wurden einfach sehr, sehr schnell entfernt, wenn sie nicht genau das, was die Herrschaften gesagt haben, auch bestätigt haben.
Aber irgendwann sollen die Mädchen des dritten Standes ihr nicht mehr ausgereicht haben. Wird sie jetzt größenwahnsinnig? Denn plötzlich verschwinden auch einige von den adligen Mädchen, die ihr zum Lernen anvertraut wurden.
Ich meine, das Schwierige war, dass tatsächlich das sich immer mehr steigerte. Also ihre Grausamkeit hat sich tatsächlich potenziell immer mehr verstärkt. Das heißt, sie hat manchmal fünf Mädchen einfach irgendwie einsperren lassen und hungern lassen. Oder sie hat Mädchen einfach nur aus Strafe mit Wasser im Winter so lange übergießen lassen, bis sie gestorben sind. Also das war nicht immer eine ganz direkte sadistische Komponente, sondern manchmal auch so eine Art Konzeptsadismus, also wo sie einfach ihre Macht demonstrieren wollte.
Jetzt schaltet sich Georg Thurso ein.
Es war der Landespalatin, der hatte also sozusagen die Jurisdiktion für das Land und natürlich auch für in Bratislava, Pressburg, quasi die juristischen Befugnisse für das gesamte Land. Und der Palatin, der sollte natürlich für Ordnung sorgen.
Thurso ist ein ehrgeiziger junger Palatin. Er sammelt Zeugenaussagen. Eine soll grauenhafter sein als die andere. Als er endlich genügend Beweise gegen Erzsébet in der Hand hat, stürmt er am 29. Dezember 1610 ihr Schloss und erwischt sie auf frischer Tat. Sagt er später. Laut anderen Quellen war sie gerade beim Abendessen. Ist aber auch egal. Erzsébet Báthory ist zu weit gegangen. Sie hat sich zu sicher gefühlt. Und nach dem Tod ihres Mannes konnte niemand ihre Tat mehr vertuschen. Endlich ist die gefährlichste Serienmörderin ihrer Zeit gefasst.
Sie war eine sehr grausame, ich würde sagen, hysterisch grundierte Frau, die nach dem Tod ihres Mannes vielleicht durch Überforderung, vielleicht durch Langeweile, was auch immer, sich in immer stärkere Verbrechen gestürzt hat, die dann aus diesem Kreis nicht mehr rausgekommen ist und die von ihrer Familie dann mittels des Palatins Torso gestoppt wurde. Also das heißt, die hätte sicher weitergemacht und hätte sicher noch viele Opfer erzeugt.
Case closed. Das war unsere Halt, stopp, würde meine Expertin Martha Vatter jetzt wohl sagen, wenn wir hier aufhören würden. Denn
die Quellen belegen, dass wir hier mit einer falschen Anklage zu tun haben und die Aussagen sind unter Folter und unter falschen Voraussetzungen erzwungen worden. Also es ist nicht belegbar, dass Erzsébet Báthory eine Mörderin war. Also es ist nicht belegbar, dass sie ein Mädchen getötet hätte.
Oh, das hört sich jetzt aber ganz anders an.
Das passt alles nicht zusammen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich habe die Leichen. Ich habe die Zeugenaussagen. Und doch nagen Zweifel an mir wie eine ausgehungerte Pestratte. Zu viele Fragen sind noch offen, zu viele Beweise sind nicht erbracht. Und Turzo, der aalglatte Turzo, mit dem stimmt etwas nicht. Das hat meine Intuition mir gleich gesagt. Was übersehe ich bloß?
Die Leichen, die Georg Turzo auf dem Schloss ausgräbt, werden aufgebahrt und begutachtet. Ja, das macht schon stutzig. Woher kommen die toten Frauen? War es Erzsébet? Andererseits, sie war oft auf Reisen und im Schloss lebten ja auch andere Personen.
Während der Abwesenheit von Erzsébet Báthory starben im Oktober 1610 auf der Burg Csejte innerhalb von eineinhalb Wochen 8 Mädchen durch die Hand der alten Bediensteten der Gräfin. Vielleicht, weil man eine Epidemie, wir befinden uns gerade im langen Türkenkrieg. Und es gab in dieser Zeit verschiedene Epidemien, also unter anderem die Pest grassierte in dieser Zeit. Also vielleicht, weil man eine Epidemie vertuschen wollte und sich nicht traute, die Leichen öffentlich zu begraben, wurden sie an verschiedenen Orten in der Burg verscharrt. Dazu muss man auch wissen, dass Erzsébet Báthory in dieser Zeit sich nicht in Csejte aufgehalten hat. Also sie war mit ihrer Tochter auf einer Kur. Sie wusste nicht, dass diese Toten im Garten der Burg ohne eine offizielle Bestattung begraben wurden.
Zu den Zeiten der Mordwellen, die Erzsébet zugeschrieben werden, gab es heftige Seuchen, die die Bevölkerung dezimierten, wie auch die Pest. Erzsébet ist gebildet, auch in der Medizin. Sie hat ein gutes Netzwerk aus HeilerInnen in allen ihren Ländereien. Und auch sie selbst konnte heilen. Aber die medizinischen Methoden zu ihrer Zeit sind ziemlich brutal.
Die Methoden sahen in vielen Fällen eigentlich den Foltermethoden auch ähnlich. Deswegen konnte man ein Laie zum Beispiel sehr schnell dann eine Heilmethode auch mit einer Foltermethode verwechseln. Das war dann auch im Fall von Erzsébet Báthory zu beobachten, dass in ihrem Prozess einige Aussagen, die bestimmte Foltermethoden erkennen wollten. Und wenn wir diese Zeugenaussagen näher betrachten und analysieren, dann müssen wir feststellen, dass dort eigentlich eher Heilmethoden beschrieben wurden als Foltermethoden.
Heilende Frauen sind so eine Sache, gerade in der Zeit der Hexenverfolgung. Und ist es Zufall, dass die Hebamme Anna Dabulia die sadistische Gehilfin gewesen sein soll? Das klingt doch sehr nach Männerangst.
Sie ließ sich Jungfrauen einfangen. Sie wollte ihr Blut. Blut, in dem sie badete und das sie trank.
Nein, aber ja. Ja,
Sie ließ die Mädchen an den Handgelenken aufhängen und so lange peitschen, bis ihnen das Fleisch in Stücken vom Leib fiel.
Ja, genau so ist es gewesen. Und sie hat ihnen die Finger mit einer Schere abgeschnitten.
Nein!
Sie hat ihre Körper mit Nadeln gespickt.
Ja, und sie hat ihnen die Brustwarzen mit silbernen Zangen aus den Brüsten gerissen.
Und sie bissen ihre entmenschten Leiber.
Nein!
Sie hat ihre Gesichter mit glühenden Feuerhaken gebrandmarkt. Und wenn sie den Mund zum Schwein öffneten, verschloss sie ihn mit brodelndem Blei.
Hör auf!
Dann ist da die Sache mit der Religion. Erzsébet ist Calvinistin und als solche ziemlich allein. Um sie herum sind Katholiken und Lutheraner.
Im Fall von Elisabeth Báthory spielte sicherlich die Tatsache, dass sie der calvinistischen Reformation zugehörig war, gewissermaßen eine Rolle dabei, dass sie einen schlechten Ruf erhalten hatte, weil die Ländereien der Nádorstis waren lutherisch. Also die Familie Nádorsti gehörte zum Luthertum. Sie war wiederum eine Calvinistin. Und das hat natürlich vielen lutherischen Pfarrern nicht gefallen. Und wir wissen aus den Quellen genau, dass der lutherische Pfarrer von Tschechien, also wo Elisabeth sich zum Schluss aufgehalten hat, sie als Sündige beschrieben hat. Warum es dazu gekommen ist, wissen wir so ganz genau nicht.
Aber am allerverdächtigsten ist der Typ, der sie überführt hat, Georg Tusso. Der ist nämlich nicht nur einfach ein kleiner Detektiv.
Man muss das vielleicht so einordnen, dass Elisabeth Báthorys Gegenspieler Georg Tusso, also der Palatin, der Stellvertreter des Königs war. Man muss vielleicht zu Tusso wissen, er gehörte zu der jüngeren Generation von Landespolitikern. Also er war ein sehr ehrgeiziger und gewalttätiger Politiker, der aufgrund seiner militärischen Verdienste im 15-jährigen Krieg und seiner Loyalität gegenüber den Habsburgern rasch aufstieg und in den Grafenstand erhoben wurde. Und als Palatin war er dann auch ja ein Mitspieler und hat versucht, Siebenbürgen für die Habsburger zurückgewinnen, also Báthory unmöglich zu machen oder Báthory aus dem Weg zu schaffen.
Dazu ist er auch Lutheraner und hat schon viele calvinistische Witwen enterbt. Und er hat bereits einmal Post von Erzsébet erhalten. Sie droht ihm, dass er es mit ihr zu tun bekommt, wenn er ihr ihre Ländereien streitig machen will. Interessanterweise fällt ihre Festnahme mit zwei anderen Aktionen von Tusso gegen die Báthorys zusammen. Sigmund Báthory, der Prinz von Transsilvanien, wird festgenommen. Und auf seinen Nachfolger Gabriel Báthory gibt es einen Attentatsversuch. Sind das alles nur Zufälle? Oder ist Erzsébet am Ende unschuldig? Eine Frau, die zu mächtig wurde.
Also die politische Intrige ist ganz sicher da. Man wollte eben dieses Vermögen haben. Aber die Taten von ihr sind meines Erachtens, man kann das eine oder andere in Zweifel ziehen, aber die sind belegbar, weil es gibt Ärzte in der Slowakei, die mit diesen Opfern befasst wurden. Das heißt, die pflegen mussten oder die wieder heilen mussten. Es gibt eben diesen István Magyari, der als Theologe sie in der Kirche öffentlich angegriffen hat, wegen ihrer Grausamkeiten. Man kann jetzt diesen Titel World Champion Lady Vampire of All Time, den man ihr zugeschrieben hat, das kann man alles in Zweifel ziehen. Aber dass sie eine extrem brutale, extrem sadistische Frau war, also das ist eigentlich nicht zu widerlegen.
Okay, es gibt offenbar Zeugenaussagen, aber auch zahlreiche Gegenbeweise. Was ist wirklich passiert auf den Schlössern der Báthory? Was ist die Wahrheit?
Wahrheit. Wahrheit ist nicht mein Metier. Die Wahrheitsfindung überlasse ich dem Gericht. Ich kann nur hinsehen, zuhören, mitschreiben. Was die Wahrheit ist und was Lüge, das müssen Männer entscheiden, die klüger sind als ich. Wenn die Báthory schuldig ist, wird sie ihre gerechte Strafe bekommen. Ist sie unschuldig, wird sie freigesprochen. Wenn nicht vom Gericht, dann von der Geschichte. Ich kann nichts mehr für sie tun.
Erzsébet wird ohne formelle Anklage, Vorladung, Gerichtsverfahren oder Strafe festgenommen. Selbst nach den damaligen Gesetzen ist das illegal.
Hatte ein Adeliger einen Mord begangen in dieser Zeit in Ungarn, So war zu unterscheiden, ob der Getötete ein Adeliger oder nicht Adeliger war. War das Opfer adeliger Herkunft, wurde der Täter natürlich verurteilt und in der Regel auch hingerichtet. Aber war das Opfer nicht adeliger Herkunft, mussten die Angehörigen des Opfers eine Schadensersatzforderung stellen. Und diese Schadensersatzforderung musste dann der Täter natürlich auch begleichen. Im Fall von Elisabeth Báthory, der anhand dieser erzwungenen Zeugenaussagen ausgesagt wurde, dass sie 300 bis 600 Personen getötet hat oder an solchen Delikten beteiligt war, in ihrem Fall wurden keine einzige Schadensersatzforderung gestellt.
Während ihres Prozesses wird sie kein einziges Mal verhört. Nur ihre DienerInnen sagen aus, unter Folter. Sie können keine Namen der angeblich ermordeten Mädchen nennen.
Es gab 225 Zeugenaussagen. Also es ist eine unheimlich große Zahl. Und diese 225 Personen konnten nichts Konkretes aussagen. Und es ist nicht nur diese schnelle Hinrichtung der Kronzeugen, also der 4 bediensteten Personen aus der Umgebung von Báthory, sehr auffallend, sondern überhaupt, es gab eine bestimmte Vorgehensweise, wie man im Fall von Todesdelikten vorgehen musste. Das war im Fall von Elisabeth Báthory nie. Also hätte sie zum Beispiel jetzt tatsächlich adelige Mädchen getötet, dann wäre der Landesrichter verpflichtet gewesen, sie vorzuladen, sie zu befragen und gegen sie einen Prozess in Wege zu leiten. Das ist nicht geschehen.
Stand also das Urteil schon vorher fest, bevor die Verhandlung überhaupt begonnen hatte? Elisabeth Báthory ist schuldig, muss schuldig sein. Sie wird unter Hausarrest gestellt, ihre DienerInnen zum Tode verurteilt.
Elisabeth Báthory, im Namen des Königs, ihr seid verhaftet. Jeder Widerstand ist zwecklos.
4 Jahre nach dem Gerichtsverfahren stirbt Elisabeth. Nun beginnt die Legendenbildung. Eine der Geschichten, die man heute von Báthory kennt, wird erst 100 Jahre nach ihrem Tod geschrieben. Der Autor ist Laszlo Turóczy.
Das war ein Jesuiten-Geschichtsschreiber, der Anfang des 18. Jahrhunderts die Geschichte Ungarns erzählt und diesen Fall von Elisabeth Báthory als Muster dafür bringt, wie gefährlich die Protestanten für die Geschichte Ungarns waren und sind.
Turóczy wird darum richtig kreativ. Er schreibt, als Elisabeth einmal eine Dienerin so heftig ohrfeigt, dass die blutet, passiert ein Wunder. Blutspritzer landen auf der Haut der Gräfin. Als sie die verärgert wegwischt, bemerkt sie, an den Stellen hat ihre Haut sich deutlich verjüngt. Ab jetzt ist sie besessen. Sie lässt sich junge Mädchen von überall bringen, um in ihrem Blut zu baden und für immer jung zu bleiben. Aber Moment mal, die Geschichte von der sadistischen, mordenden, vielleicht auch lesbischen Vampirin ist einfach zu gut. Und auf Männer wirkt das vielleicht sogar sexy. Die Frau, die einfach nur aus Lust mordet. Kein Wunder, dass Elisabeths Legende bald auch in Vampirgeschichten auftaucht.
Sie hat in gewissem Sinne Weltgeschichte gemacht. Und zwar wurde sie berühmt als die scharlachrote Elisabeth.
Stell dir vor, sie hat über 300 Jungfrauen ausbluten lassen.
Man spricht sogar von 800. Was tut eine Frau nicht um ihrer Jugend willen?
Wie kann einer nur das Blut eines Menschen trinken?
Sie hat geglaubt, Menschenblut sei das Elixier der Jugend.
Als Bram Stoker sich Graf Dracula ausdenkt, ist sein Vorbild eigentlich Vlad der Pfähler aus Transsilvanien. Aber die Besessenheit von Blut und die Unsterblichkeit, die passt zum Mythos der Blutgräfin.
In den ungarischen Märchen oder in der ungarischen Folklore fehlen diese Vampirgestalten. Und die Autoren dann im 20. Jahrhundert haben sehr gerne, aber schon im 19. Jahrhundert, nicht, haben sehr gerne auf solche Geschichten zurückgegriffen. Es war etwas Kurioses, was man bisher noch nicht kannte. Und auch sonst Siebenbürgen habe ich manchmal das Gefühl, wurde es zu einem Fantasieland, also wo Vampire unterwegs waren, wo alles so unheimlich war, wo Dracula zu Hause war, alles düster. Also es gibt so ein Narrativ von Siebenbürgen. Aber das tatsächlich historische Siebenbürgen kennt man kaum.
Der Vampirkult hat seitdem nicht mehr nachgelassen. Die Gebrüder Grimm, Edgar Allan Poe, Goethe, alle schreiben über Vampire. Und auch Erzsébet taucht dabei immer wieder auf.
Das nimmt einfach Überhand. Das ist, also wenn man es böse sagt, mittlerweile schon Merchandising. Also wenn man jetzt auf die Schachtitzeburg fährt, da gibt es Pralinen mit Elisabeth Báthory, da gibt es Elisabeth Báthory Wein, da gibt es Elisabeth Báthory Büchlein, ja, mit gruseligen Fotos. Die haben jetzt eine eiserne Jungfrau in einen Raum gestellt, die auch mit Báthory nichts zu tun hat. Aber das sieht dann einfach gut aus. Wie gesagt, es ist Merchandising.
Inzwischen gibt es zig Filme über Báthory. Sie kommt in Videospielen vor, bei Metalbands, in Opern. Sie ist also wirklich auf eine Art unsterblich geworden. Aber war sie jemals schuldig?
Also es ist nicht so einfach, Elisabeth Báthory zu rehabilitieren. Eine Juristin, Irma Sadecki-Kordosch, hat eine ganze Dissertation diesem Thema gewidmet. Und als Juristin hat sie tatsächlich, wie eine Juristin, sehr akribisch die Zeugenaussagen und alle Dokumente aus dieser Zeit in die Hand genommen und sehr akribisch alles aufgearbeitet. Und sie ist auf den Schluss gekommen, dass man hier im Fall von Erzsébet Báthory wir mit einer unschuldigen und zu Unrecht verurteilten Frau zu tun haben. Die Ermittlungen des Palatins gegen sie waren unbegründet und rechtswidrig.